Wir haben in der vergangenen Woche über den Zusammenhang zwischen technischen Netzwerkstrukturen und sozialen Beziehungen gesprochen. Da ging es unter anderem eben auch um die Frage von politischer Partizipation. Insofern spielten sich die Überlegungen in der vergangenen Woche auf einer Ebene ab, die jetzt noch nicht direkt die pädagogischen Vermittlungsprozesse betraf, auch wenn das schon gelegentlich angesprochen wurde. Darum soll es aber heute gehen und auch in der kommenden Woche gehen. Heute zunächst also um die Bedeutung dieser Strukturen, die wir in der vergangenen Woche kennengelernt haben, für die Vermittlung von Lehren und Lernen oder von Lehr- und Lernprozessen. In der kommenden Woche dann um die Vermittlung von kooperativen Lernprozessen. Heute geht es also um die Kommunikation, den Austausch, die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden und in der kommenden Woche dann um Kommunikation und Austausch zwischen den Lernenden. Ich werde das in drei Schritten heute abhandeln. Zunächst über Lehren und Lernen als Senden und Empfangen sprechen, dann über die Vernetzung von Lehren und Lernen sprechen und schließlich auf die Frage der Kompatibilität zu sprechen kommen. Kompatibilität wird Ihnen wahrscheinlich eben im technischen Zusammenhang geläufig sein. Wenn Sie sich irgendwo einklinken wollen, dann ist eine wichtige Voraussetzung, dass Sie bzw. Ihr Equipment kompatibel ist. Welche Konsequenzen dieser Gesichtspunkt auch für die Vermittlung von Lehr- und Lernprozessen hat, wird zu erörtern sein. Ich beginne also damit, Lehren und Lernen als Senden und Empfangen zu verstehen. Zunächst mal generell zum Verhältnis zwischen Lehren und Lernen. Ich denke, es ist uns allen klar, dass wir von Lehren nur dann sprechen können, wenn auch gleichzeitig ein Lernen stattfindet. Ein Lehren, das nicht in irgendeiner Beziehung zu einem Lernen steht, würden wir nicht als Lehren bezeichnen. Das mag eine irgendwie geartete Tätigkeit sein, das mag ein Vortrag sein, das mag das Abfassen einer Schrift sein, aber als Lehren könnten wir es nicht bezeichnen, wenn es eben nicht in einem Zusammenhang steht zu einem entsprechenden Lernprozess. Umgekehrt gilt das nicht. Wir können uns durchaus viele Situationen vorstellen, in denen gelernt wird, ohne dass da jemand ist, der explizit gelehrt hat. Im weitesten Sinne kann man natürlich immer sozusagen die Umwelt als lehrende Instanz ausmachen, aber wenn man das auf personale Beziehungen bezieht, wird man sagen können, kein Lehren ohne Lernen, aber Lernen durchaus auch ohne Lehren. Nun geht es allerdings eben hier in unserem Kontext jetzt gerade in der heutigen Vorlesung darum, eben Lehren im Zusammenhang von Lernen und Lernen im Zusammenhang von Lehren zu diskutieren. Wir setzen also voraus, dass Lehren tatsächlich in irgendeiner Weise eine Wirkung hat, die für Lernen nicht unerheblich ist. Das kann man grundsätzlich in Frage stellen und das wird auch grundsätzlich in Frage gestellt, dass es überhaupt einen ursächlichen Zusammenhang oder Wirkungszusammenhang gibt zwischen Lehren und Lernen. Beispielsweise in der Theorie des radikalen Konstruktivismus würde man sagen, dass es so etwas wie Lehren in unserem üblichen alltäglichen Verständnis eigentlich gar nicht gibt, weil es gar keine Möglichkeit gibt für den Lehrenden oder für denjenigen, der sich für einen Lehrenden hält, müsste man ja dann in diesem Falle sagen, in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen, direkt Einfluss zu nehmen auf das, was beim Lernenden geschieht. Danach wird Lernen als ein vollständig autonomer Prozess verstanden, der zwar angestoßen werden kann durch Lehrprozesse, aber angestoßen werden kann nicht in dem Sinne, wie wir das üblicherweise verstehen, wenn wir davon ausgehen, dass in einem Unterrichtskontext etwa ein Lehrender einen bestimmten Inhalt vermittelt und das dazu führt, dass Schüler und Schülerinnen das dann auch lernen, was ihnen da vermittelt worden ist. Das ist eine grundsätzliche Frage, die man diskutieren kann, ob dieser Zusammenhang zwischen Lehren und Lernen überhaupt in irgendeiner Weise anzunehmen oder zu beweisen gar ist, ist aber nicht mein Thema hier heute. Ich gehe einfach davon aus, dass dies in irgendeiner Weise, auch wenn wir vielleicht nicht so ganz genau durchblicken, wie der Fall ist. Also auf unsere Situation hier jetzt bezogen, dass die Tatsache, dass ich hier vorne stehe und Ihnen hier eine Vorlesung halte zu dem Thema Strukturen technischer Vermittlung von Lehr- und Lernprozessen, in irgendeiner Weise eine Wirkung darauf hat, dass Sie genau zu diesem Thema etwas aufnehmen, dass bei Ihnen ein Lernprozess, ein Bildungsprozess zu diesem Thema stattfindet. Dass Lehren also für Lernen nicht unerheblich ist. Das ist also die Voraussetzung. So, und jetzt gibt es dazu unterschiedliche Vorstellungen, wie das denn passiert. Wie denn nun vom Lehren ausgehend so etwas wie ein Lernen überhaupt bewirkt, in Gang gesetzt, angerichtet werden kann oder wie auch immer. Ein sehr primitives, aber sehr grundlegendes Modell, das auch in der wissenschaftlichen Erörterung der Thematik sehr, sehr häufig anzutreffen ist, ist das Sender- und Empfängermodell, wie Sie es hier dargestellt sehen. Der Lehrende wäre demnach ein Sender und der Lernende wäre ein Empfänger. Sender wovon? Empfänger wovon? Naja, eben von den Lehr- und Lerninhalten, die dort vermittelt werden sollen. In unserem Falle hier jetzt, ich sende Ihnen sozusagen meine Vorlesung und Sie empfangen diese Vorlesung. Das passiert hier, wenn man mal von dem absieht, was ich hier auf dem Kopf sitzen habe, was aber für unsere Kommunikation hier im Saal ja nicht weiter erheblich ist, ohne technische Vermittlung. Insofern scheint dies ein ganz untechnischer Vorgang zunächst mal zu sein, diese Art der Übermittlung von Inhalten oder von Botschaften, wie sie hier im Sender-Empfänger-Modell der grundlegendsten Art dargestellt ist, wenn jemand zu jemand anderem spricht. Aber natürlich ist auch hier Technik im Spiel. Die Sprechtechnik etwa spielt eine Rolle, denn ich muss so sprechen, dass das, was ich Ihnen mitzuteilen habe, auch bei Ihnen ankommen kann. Das heißt, ich muss laut genug sprechen, beispielsweise. Ich muss artikuliert genug sprechen. Ich muss in einer Sprache sprechen, die Sie auch verstehen. Die Randbedingungen im Raum müssen so beschaffen sein, dass nicht so zu viele Störgeräusche meine Worte überlagern, sodass Sie nicht hören können oder nicht herausfiltern können, was ich sage und so weiter und so fort. Also auch hier ist durchaus Technik im Spiel, auch wenn uns das meistens gar nicht bewusst ist, eine sehr primitive Technik, eine Technik, die wir alle sozusagen in unserer leiblichen Ausstattung mitbringen, was die Hardware, die dafür notwendig ist, wenn ich das mal so nennen darf, betrifft. Und auf der anderen Seite natürlich auch Technik in dem subjektiven Sinne, dass man mit dieser Hardware, also mit dieser materiellen Technik, die man leiblich immer bei sich hat, auch so umgeht, sie so handhabt, dass der Effekt, den man erzielen möchte, auch tatsächlich erzielt wird. Also Technik ist hier durchaus im Spiel, eine sehr primitive Technik, wie gesagt, auch bei reinen Face-to-Face-Vermittlungen. An dieser Struktur des Sendens und Empfangens ändert sich im Prinzip dann auch nichts, wenn wir technische Mittler dazwischen schalten. Das Modell bleibt eigentlich das Gleiche. Nun ist dieses Modell, wenn man es jetzt bezieht auf Lehren und Lernen, häufig auch karikiert worden. Sie werden schon gehört haben vom sogenannten Nürnberger Trichter oder von der Trichterpädagogik, die sich auf dieses Sender-Empfänger-Modell bezieht, allerdings wesentlich älter ist als das Sender-Empfänger-Modell, das ja durchaus schon technisch inspiriert ist. Es stammt nämlich aus dem 17. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild hinreichend genau erkennen können. Da liegt ein Mann auf dem Boden und in dessen Brust wird ein Trichter geführt und oben werden in den Trichter von den anderen Männern, die um ihn herumstehen, werden in den Trichter alle möglichen Dinge hineingefüllt. Und der Text zu dem Bild lautet: Seht, liebe Leute, hier steht der Mann, so alle Kunst eingießen kann. Es ging darum, also das war eine Illustration zu einem Buch, im 17. Jahrhundert erschienen, in dem jemand erklärt hat, er sei in der Lage, jeder Mann, jeder Frau innerhalb von wenigen Stunden das, was man braucht, um als Künstler tätig zu sein, einzuflößen, einzutrichtern. Und dazu ist das die Illustration. Es handelt sich also hier schon um eine technische Vorstellung von Lehren und Lernen im Sinne des Sender-Empfänger-Modells oder eben des Trichter-Modells. Das ist dann der berühmte Nürnberger Trichter, abgekürzt, auch so dargestellt. Nicht? Also da hat man den Schüler, der, jetzt geht es nicht in die Brust, sondern in den Kopf. Und es geht nicht um Kunst, sondern es geht um Lerninhalte, die also ein Lehrer dann oben hineingießt und dann kommen sie unten an. Das Senden ist hier das Gießen und das Ankommen der hineingegossenen geistigen Flüssigkeit im Kopfe wäre dann das Empfangen. Der Kanal, über den dieses Ganze läuft, ist hier also der Trichter, vorhin durch diesen Pfeil charakterisiert. Irgendwie ist uns klar, dass dies ein sehr unangemessenes Modell dafür ist, wie Lehren und Lernen miteinander zusammenhängen. Denn was wird da eigentlich genau übermittelt, wenn wir von Sender und Empfänger sprechen? Natürlich kann ich sagen, ich schicke meine Worte zu Ihnen, ich sende meine Worte zu Ihnen. An Ihrer Stelle könnten da aber auch Katzen, Mäuse, Roboter oder sonst was sitzen und bei denen kämen meine Worte genauso an wie bei Ihnen. Ja? Also die hören das, sofern sie mit entsprechender Technik leiblich ausgestattet sind, sie hören ebenfalls, was ich sage. Also Empfänger meiner so technisch verstandenen Botschaft wären sie auch. Ich hätte Zweifel, dass sie verstehen, worum es geht. Insofern kommt hier also etwas dazu, wir nennen es Verstehen, was sich in diesem Modell so ohne weiteres nicht abbilden lässt. Denn Verstehen lässt sich nicht übertragen. Ich kann nicht das Verständnis meiner Sätze mitschicken. Ja, sonst könnte ich das auch an Mäuse und Ratten oder sonst was schicken, geht nicht, sondern da muss bei Ihnen etwas passieren. Sie sind es, die dann das, was bei Ihnen ankommt, aufnehmen und eben nicht nur in diesem technischen Sinne aufnehmen oder empfangen, sondern die versuchen jetzt zu verstehen, was denn eigentlich der Inhalt, der Sinn des Übermittelten ist. Dazu müssen Sie versuchen zu verstehen, was ich denn wohl gemeint habe mit dem, was ich sage. Das ist jedenfalls das, was wir alle voraussetzen im Verständigungsprozess, dass es nicht darum geht, sich irgendwas dazu zu denken, also eine beliebige Interpretation des Gehörten vorzunehmen, sondern das zu verstehen, was auch tatsächlich die Intention der Botschaft oder der Mitteilung war. Also für Sie klar, wenn Sie später mal beispielsweise bei mir Prüfung machen wollen, können Sie sich nicht sonst was dazu denken, zu den Inhalten, sondern Sie werden sich bemühen, nachzuvollziehen, was denn von mir in dieser Vorlesung mit den von mir geäußerten Worten eigentlich gemeint war. Das versuchen Sie zunächst mal für sich, ne? Indem Sie hier jetzt so zuhören, versuchen Sie das geistig zu verarbeiten und dem auf die Spur zu kommen, was denn wohl gemeint ist. Das ist nicht immer etwas, wo Sie richtig scharf nachdenken müssen, sondern oft passiert das sozusagen einfach. Sie haben ein intuitives Verständnis, aber oft auch nicht. Oft haben Sie etwas nicht so richtig verstanden oder Sie haben Zweifel, ob Sie es richtig verstanden haben. Und dann fangen Sie an, drüber nachzudenken, wie es denn wohl gemeint sein könnte, kommen vielleicht zu einem Ergebnis, vielleicht aber auch nicht. Wenn Sie nicht zu einem Ergebnis kommen, dann wäre es für Sie wichtig, darüber in einen Kommunikationsprozess mit dem Sender der Botschaft treten zu können, also nachfragen zu können. Das heißt, Sie brauchen einen Rückkanal, den Sie benutzen können für die Kommunikation mit dem Sender. Und auch da geht es nicht eben darum nur, dass Sie nun wiederum ebenfalls die Möglichkeit haben, mir etwas zurückzusenden. Mäuse könnten zum Beispiel piepsen und das käme bei mir an. Das ist nicht die Kommunikation, um die es hier geht, dass da irgendwie Schallwellen hin und her geschickt werden, sondern es geht darum, dass Sie sich in dem, was Sie an mich beispielsweise an Rückfragen stellen oder an Einwänden formulieren oder an ergänzenden Hinweisen haben, dass sich das auf das bezieht, wovon Sie meinen, dass es der Inhalt meiner Botschaft war. Darauf kann ich dann wieder antworten. In der Vorlesung, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, ist das nur in sehr eingeschränktem Maße vorgesehen, diese Art von Kommunikation. Aber unterstellen wir mal, wir könnten also hier eine richtige Diskussion auch unterbringen in dieser Vorlesung, trotz des Programms, des inhaltlichen Programms, das wir uns vorgenommen haben. Unterstellen wir also mal eine andere Lehr-Lern-Situation, beispielsweise wie in einem Seminar, dass Sie also mit mir kommunizieren können. Dann gebe ich Ihnen wieder Antwort auf Ihre Frage, auf Ihren Hinweis, auf Ihren Einwand oder was auch immer. Das nehmen Sie wieder auf und so geht das irgendwie hin und her. Und dabei entsteht etwas. Ist nicht von vornherein da, sondern durch diesen Kommunikationsprozess entsteht etwas, etwas Gemeinsames, wovon wir annehmen, dass es ein Ausdruck unseres gemeinsamen Verständnisses ist. Das ist für uns alles sehr selbstverständlich, weil es das ist, was in jeder Kommunikation von Face-to-Face stattfindet. Weniger selbstverständlich wird dies eigentlich erst dann, wenn die primitive Technik, die wir normalerweise eben einsetzen, wenn wir mit anderen sprechen in Face-to-Face-Situationen, wenn diese primitive Technik abgelöst wird durch avancierte Technik, durch technische Geräte, durch technische Mittler, dann wird auf einmal die Selbstverständlichkeit der Bidirektionalität der Kommunikation aufgehoben. Das beginnt mit der Schrift, die zunächst mal eine unidirektionale Sender-Empfänger-Situation tatsächlich konstituiert. Das ist beim Rundfunk so, das ist beim Fernsehen so und das ist auch bei nicht interaktiven Computerprogrammen so. Also hier jetzt als Beispiel eine Schulfunksendung. Ein Sender sendet eben diese Schulfunksendung. Sie kommt bei einem Empfänger an, wobei der Empfänger zunächst mal tatsächlich eben ein technisches Gerät ist, das man auch als Empfänger bezeichnet, eben als Radioempfänger oder Rundfunkempfänger bezeichnet. Und der gibt dann wiederum das weiter an ein Kind oder einen Jugendlichen oder auch einen Erwachsenen, der eben so diese Botschaft, diesen Lerninhalt oder Lehrinhalt aufnimmt, aber keine Möglichkeit hat, Fragen dazu zu stellen, Einwände zu formulieren, ergänzende Hinweise an den Sender zurückzuschicken. Wir hatten darüber schon gesprochen in der vergangenen Sitzung, diese unidirektionale Orientierung von Kommunikation, die für die klassischen Massenmedien charakterisierend ist, ist unter anderem auch aus politischen Motiven kritisiert worden, weil sie eben die Partizipation der Empfänger an diesem Kommunikationsprozess nicht teilnimmt und die Macht, die Inhalte zu bestimmen, die kommuniziert werden, allein auf die Seite des Senders stellt. Wir können uns das auch an unserer Situation hier in der Dual-Mode-Vorlesung illustrieren. Wir haben hier beides in unserem Setting vorgesehen. Wir haben sowohl die unidirektionale Vermittlung, wie sie eben für die Massenmedien charakteristisch ist, vorgesehen. Das sind etwa die Vorlesungsrecordings. Die werden Ihnen sozusagen gesendet und Sie haben keine Möglichkeit, mit dem Sender dieser Recordings in irgendeiner Weise in Kommunikation zu treten. Die Recordings selber bieten jedenfalls diese Möglichkeit nicht. Sie können die downloaden bei sich, Sie können sie auch per Stream abrufen und Sie können sie sich eben anhören. Sie können natürlich was damit machen im Sinne von anhalten, überspringen, rückwärts laufen lassen und so weiter oder rückwärts laufen lassen nicht, aber zurückspringen. Das alles können Sie machen, aber Sie können keinen Einfluss auf den Inhalt nehmen. Also ein Kommunikationsprozess ist nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite haben wir das interaktive Skript. Und das interaktive Skript bietet Ihnen eben die Möglichkeit, die die Präsenzvorlesung zwar technisch bietet, aber als soziale Situation nur in sehr eingeschränktem Maße bietet und die das Recording auch technisch schon nicht mitbietet, nämlich eine Möglichkeit des Austausches, sowohl mit mir als dem Autor des interaktiven Skriptes, dem Sender des interaktiven Skriptes, als auch mit den anderen Empfängern des interaktiven Skriptes, wobei sie eben dann nicht mehr nur Empfänger sind, sondern eben gleichzeitig auch Sender sind. Insofern müsste die Grafik hier ergänzt werden. Sowohl das interaktive Skript ist dann gleichzeitig auch eine Empfangsstation. Es empfängt nämlich Ihre Mitteilungen, Ihre Fragen und so weiter, also Ihre Beiträge, die Sie in die entsprechende Randspalte hineinschreiben. Und der Empfänger ist eben dann gleichzeitig auch Sender, wenn Sie das interaktive Skript nutzen, dann nutzen Sie also die Ihnen angebotene Bidirektionalität der Kommunikation, sowohl mit mir als auch mit den anderen Teilnehmern an der Veranstaltung. Insofern holen wir also dann mit dem interaktiven Skript technisch etwas wieder ein, was für die Face-to-Face-Situation eigentlich selbstverständlich ist. Ich hatte eben allerdings auch schon eine Einschränkung gemacht. Es ist immer noch ein Unterschied, ob etwas technisch ermöglicht ist, also auch Bidirektionalität technisch ermöglicht ist, und ob sie auch sozial tatsächlich entsprechend wahrgenommen werden kann. Also technisch haben wir natürlich hier in einer Vorlesung die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Im Prinzip könnte ich mit jedem von Ihnen kommunizieren und Sie könnten alle untereinander kommunizieren. Dem stehen jedenfalls keine technischen Hürden im Weg. Dem stehen aber soziale Hürden im Weg, nämlich die soziale Konstellation einer Vorlesung ist darauf nicht ausgelegt. Und das spüren alle Beteiligten. Wenn man reinkommt in eine Vorlesung, weiß man, das ist die soziale Konstellation Vorlesung. Und in einer Vorlesung ist eben nicht Diskussion zunächst mal im Mittelpunkt, sondern in einer Vorlesung steht erstmal im Mittelpunkt, dass da jemand vorne steht und spricht und man nur aufnimmt und zuhört und vielleicht mal zwischendurch eine Phase eingeschaltet wird, in der dann auch mal Rückfragen möglich sind und so weiter. Ist hier in unserem Falle deswegen auch nicht der Fall, weil wir eben das gleichzeitig rekorden, aufzeichnen und es ungeheuer schwierig ist, beziehungsweise eigentlich unmöglich ist, auch Diskussionen zu rekorden. Also da steht uns dann die Technik im Wege, was sicherlich sonst auch nicht ganz ohne Interesse wäre. Deswegen aber eben auch das interaktive Skript, das diesen Mangel, der aus der sozialen Konstellation einer Vorlesung resultiert, beheben soll und eben ein zusätzliches Moment hineinbringt, zur Vorlesung ergänzend hinzufügt, dass die bidirektionale Kommunikation zwischen Ihnen und mir und zwischen Ihnen untereinander unterstützt. So viel also zunächst zu dem Modell des Sendens und Empfangens, übertragen auf Lehren und Lernen. Das Modell ist also nur sehr eingeschränkt tauglich, um zu verstehen, worum es dabei geht. Jedenfalls das technische Modell des Sendens und Empfangens. Wir müssen dieses Modell immer interpretieren vor dem Hintergrund, dass es dabei um Sinnverstehen geht. Darum geht, Bedeutung zu erfassen, Intentionen zu erfassen, die übermittelt werden. Und dies lässt sich nicht mehr allein durch die technische Vermittlungsstruktur begreifen, was dabei passiert, sondern dazu, um das zu verstehen, was da passiert, brauchen wir zusätzliche Annahmen im Hinblick darauf, was der Inhalt von Kommunikation ist und von Vermittlung ist, wie Lehren sich auf Lernen beziehen kann und Lernen sich auf Lehren beziehen kann. Schauen wir uns nun an, wie das andere Moment technischer Vermittlung, das wir in der vergangenen Woche besprochen haben, neben der Frage der Uni oder Bidirektionalität, nämlich die Topologien der Vernetzung, wie die sich auswirken auf die Struktur von Lehr- und Lernprozessen. Es geht also jetzt um die Vernetzung von Lehren und Lernen in Bezug auf mögliche Netzwerktopologien. Sie sehen hier ein Beispiel für eine sternförmige Topologie. Sie werden sich erinnern daran, in der vorigen Woche etwas genauer erörtert worden. Eine sternförmige Topologie, gleichzeitig gekoppelt mit unidirektionaler Vermittlungsrichtung. Das ist das, was wir so herkömmlich unter Frontalunterricht verstehen. Hier, diese Vorlesung ist ein Beispiel für Frontalunterricht. Da ist jemand, der spricht oder schreibt oder etwas vorführt Und es gibt eine Reihe von Lernenden, die zuhören, zuschauen, lesen oder was auch immer tun, jedenfalls also empfangen im Sinne des Sender- und Empfängermodells. Der Frontalunterricht wird ja eben wegen dieser Struktur auch heftig kritisiert in der pädagogischen Literatur. Er gilt eigentlich als eine nicht gerade optimale Vermittlungsstruktur. Es ist bekannt, dass man besser lernt, wenn man aktiv mit dem, was einem da an Inhalten geboten wird, sich auseinandersetzen kann, wenn man damit arbeiten kann, auch wenn man darüber kommuniziert, mit anderen kommuniziert. Und man lernt außerdem natürlich auch noch viel besser, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, mit denen zu beschäftigen ein eigener Entschluss ist und nicht eine Vorgabe, die einem gemacht wird, wie dies in der Schule und auch in der Hochschule weitgehend ja der Fall ist. Die Inhalte, die Lerninhalte oder Lehrinhalte werden eben von den Lehrenden in dieser Konstellation vorgegeben. Sie haben bestenfalls die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Lehrenden, unter verschiedenen Themen, die angeboten werden, etwas auszusuchen. Aber das ist eine Wahlfreiheit, die keinen wirklichen Einfluss auf die Inhalte nimmt, so ähnlich wie im Supermarkt, wo die Auswahl groß ist und Sie können wählen. Insofern haben Sie die Freiheit der Wahl, aber Sie haben nicht die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das, was denn inhaltlich nun das Angebot ist, das Sie dort auswählen. Die Frage ist, warum nicht aufgrund der Kritik, die am Frontalunterricht geübt wird, aufgrund seiner durchaus bezweifelbaren Effizienz, nicht überhaupt sich in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine andere Struktur, wie sie hier jetzt dargestellt wird, von Unterricht durchsetzt. Warum gibt es so wenig Gruppenarbeit in den Bildungseinrichtungen? Also Untersuchungen zeigen, dass immer noch trotz aller Diskussionen, aller didaktischen Diskussionen und aller didaktischen Kritik am Frontalunterricht in der Regel 90% des schulischen Unterrichtes in dieser Form stattfinden. Unterschiedlich nach Schulformen. In manchen Schulformen ist der Prozentsatz noch höher, auch nach Schulstufen. Es wird frontaler, je höher die Bildungsstufe ist, interessanterweise. Aber es ist jedenfalls ein verbreitetes Phänomen und man fragt sich, wie kommt es? Dazu kann man sicherlich unterschiedliche Begründungen oder dafür kann man unterschiedliche Begründungen angeben. Man kann auf Begründungen zurückgreifen, die sich aus den Erörterungen der vergangenen Woche ergeben. Derjenige, der die unidirektionale Vermittlungsstruktur vorzieht und eine sternförmige Vermittlungsstruktur vorzieht, hat die Macht über den Prozess. Wir hatten über die ungleiche Machtverteilung gesprochen, die sich auch eben durch technische Vermittlungsstrukturen ergeben. Die Macht über den Prozess heißt auch, den Prozess unter Kontrolle haben können. Man kann bestimmen, was vermittelt wird und man kann bestimmen auch, wie die zeitliche Struktur von solchen Prozessen ist und so weiter. Und wenn wir das beispielsweise auf die Situation jetzt beziehen, ist etwa für mich es ziemlich wichtig, diese Kontrolle zu haben über den gesamten Prozess hier jetzt in diesem Hörsaal, weil ich einen bestimmten Stoff habe, den ich in einer bestimmten Zeit Ihnen vermitteln möchte. Der Druck ist umso größer, als das jetzt auch aufgezeichnet wird und ich eben dafür sorgen muss, dass eben nach diesen anderthalb Stunden auf jeden Fall eine solche in das Internet zu stellende Lehreinheit in Form eines Recordings zu diesem Thema vollständig verfügbar ist. Ich kann das etwas lockerer angehen, wenn ich nicht unter diesem Diktat stehe. Dann kann ich sagen, okay, was ich in dieser Sitzung nicht schaffe, das verschiebe ich dann halt auf die nächste und strukturiere es ein bisschen um. Aber wenn die Taktung so ist, jedes Mal muss ein komplettes Recording zu einem Thema abgeschlossen sein, dann ist es für mich schon ziemlich wichtig, dass ich die Zeit unter Kontrolle habe. Diese Kontrolle verliere ich natürlich dann, wenn ich das öffne für die Diskussion. Und wenn Sie sich einmischen und wenn ich mich einlassen muss auf das, was Sie einbringen, wenn ich Fragen beantworte, wenn ich Einwände beantworte, wenn ich Hinweisen nachgehe, die sie gegeben haben, wenn sie anfangen, untereinander zu diskutieren und so weiter und so fort, dann entgleitet der Prozess meiner Kontrolle. Er bekommt eine Eigendynamik. Und das ist ja gerade auch der große Vorzug dieser Struktur, dass er eine Eigendynamik bekommt. Denn in der Eigendynamik steckt ja auch drin, dass damit eigene Lernmotivation geweckt wird, mobilisiert wird, dass die Teilnehmenden aktiviert werden. Und wenn sie aktiviert werden, heißt das natürlich auch, dass sie größere Anteile, eigene Aktivitätsanteile am Geschehen beanspruchen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mit meiner Zeitplanung, die ich mir vorher überlegt habe, dann nicht mehr zurechtkomme. Ich muss sie also aufgeben, muss mich dem Prozess überantworten und das entzieht mir also die Möglichkeit, den Prozess noch unter Kontrolle zu haben. Also insofern kann man sagen, es ist ein Kontrollbedürfnis, das sich im Frontalunterricht und in der Dominanz des Frontalunterrichts äußert. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie die Schule als Institution aufgebaut ist, dass für den Lehrer es vor allen Dingen wichtig ist, nachzuweisen, dass er getan hat, was in seiner Macht stand. Und in seiner Macht steht eben, dass er los wird, was er glaubt, loswerden zu müssen, beziehungsweise was die Lehrpläne, Richtlinien ihm auferlegen, loszuwerden. Entsprechend wird dann im Klassenbuch eingetragen, was er von sich gegeben hat. Steht ja nicht drin, was tatsächlich gelernt worden ist, sondern steht nur drin, was gelehrt worden ist. Wenn wir jetzt uns erinnern an meine Äußerung am Anfang, dass wir von Lehren eigentlich nur sprechen können, wenn auch gelernt wurde, dürfte man eigentlich nur sagen, es wurde das und das und das gelehrt, wenn sichergestellt war, dass auch dies alles gelernt wurde. Aber das ist nicht das, worüber tatsächlich die effektive Kontrolle im Unterricht ausgeübt werden kann. Gut, es gibt Tests, es gibt Stichproben und so weiter, aber letztlich ist Unterricht sicherlich als Frontalunterricht immer ein großes Stück Blindflug. Das heißt, es gerade aufgrund der mangelnden Bidirektionalität der Kommunikation ist der Lehrer weitgehend im Ungewissen, ob das, was er zu vermitteln versucht hat, auch tatsächlich bei den Lernenden angekommen ist. Also die Kontrolle bezieht sich im Wesentlichen eigentlich tatsächlich nicht darauf, was auch gelernt wurde, sondern eigentlich nur darauf, ob man selber als Lehrender losgeworden ist, was man loswerden wollte oder musste. Und da dies die Institution verlangt, dass diesen Nachweis verlangt, gibt es also auch von der institutionellen Struktur her eine gewisse, ich will nicht sagen Nötigung, aber es wird einem nahegelegt, den Lehrenden nahegelegt, den Frontalunterricht zu bevorzugen. Das sind nun nicht gerade Begründungen, die etwas mit der Qualität von Lehren und Lernen zu tun haben. Keine Begründungen, die mit dem etwas zu tun haben, was wir eigentlich mit Bildung verbinden, mit dem Begriff der Bildung verbinden, sondern es sind Begründungen, die sich aus bestimmten institutionellen und sozialen Konstellationen ergeben und aus Bedürfnissen, die in solchen Konstellationen entstehen und die zunächst mal gar nichts damit zu tun haben, ob nun gut gelernt wird. Es gibt aber durchaus auch eine Begründung für den Frontalunterricht, die etwas mit der Qualität, also eine positive Begründung für den Sinn von Frontalunterricht, die etwas mit der Qualität von Lehren und Lernen zu tun hat. Wenn wir uns die Struktur nochmal ins Gedächtnis rufen von Frontalunterricht, dann kann man ja sagen, das ist eine asymmetrische Struktur. Auf diese Asymmetrie bezieht sich ja auch die Kritik. Die Asymmetrie bedeutet, dass eben nicht alle die gleichen Anteile haben an dem Geschehen. Dass insofern die Aktivität und die Kontrolle, die Macht über den Prozess bei einer Person liegt und die anderen relativ wenig Möglichkeit des Einflussnehmens haben. Diese Asymmetrie ist aber auf der anderen Seite, und damit komme ich jetzt zur positiven Begründung von Frontalunterricht, ist auf der anderen Seite konstitutiv für Lehr-Lernprozesse. Gerade deshalb gibt es ja die Notwendigkeit, etwas zu lernen, und zwar von jemandem etwas zu lernen, weil da ein Unterschied ist, weil da eine Asymmetrie ist in Bezug auf den Wissensstand, den Bildungsstand, bezogen jedenfalls auf das jeweilige Thema oder den jeweiligen Lernstoff oder die jeweiligen Lerninhalte. Also Asymmetrie ist zunächst mal konstitutiv für Lehr-Lernprozesse. Und darin liegt ja auch der berechtigte Anspruch, den Lernende an Lehrende haben, dass aus dieser Asymmetrie eben resultiert, dass der Lehrende eine Verpflichtung hat, nämlich die Verpflichtung hat, diese Asymmetrie, die den Ausgangspunkt des Lehr-Lernprozesses oder der Lehr-Lernkonstellation bildet, diese Asymmetrie aufzuheben oder an der Aufhebung dieser Asymmetrie zu arbeiten. Das heißt, die Asymmetrie ist der Ausgangspunkt, aber das Ziel des Prozesses ist, dass am Ende die Asymmetrie aufgehoben ist und Symmetrie entsteht. Das heißt, dass der Lernende über das Wissen, über die Fähigkeiten, über den Bildungsstand verfügt, über den auch der Lehrende verfügt, idealerweise jedenfalls. Insofern gibt es also für diese asymmetrische Struktur der Kommunikation zu Beginn eine Begründung, wenn auch mit dem Ziel, dass ihre eigene Begründung sozusagen aufgehoben wird im Verlaufe des Prozesses und am Ende eine Konstellation da ist, wo gleichberechtigte Gesprächspartner miteinander kommunizieren über einen Gegenstand. Wenn ich das jetzt auf unsere Situation mal beziehe, würde das bedeuten, gehe mal davon aus, dass zum Thema Strukturen technischer Vermittlung von Lehr-Lernprozessen ich als derjenige gelte, von Amts wegen erstmal, ungeprüft für Sie, als derjenige gelte, der hier über das Wissen verfügt, das er Ihnen dann zu vermitteln hat. Wobei Wissen jetzt nicht nur im Sinne des Faktenwissens zu verstehen ist, sondern das kann auch ein Problembewusstsein sein, das ich versuche zu vermitteln oder was immer diese Asymmetrie ausmacht. Wenn mir mein Vermittlungsprozess gelingt, das heißt, wenn es mir gelingt, bei Ihnen etwas anzuregen, einen Verarbeitungsprozess anzuregen, der dann dazu führt, dass der Unterschied, der am Anfang besteht zwischen Ihnen und mir, am Ende aufgehoben ist, dann könnten wir beispielsweise in einer Prüfungssituation über diese Thematik in ein Peer-to-Peer-Gespräch eintreten. Also ein Gespräch unter gleichberechtigten Kommunikationspartnern. Natürlich in der Prüfungssituation sind die Beteiligten niemals tatsächlich gleichberechtigt, was die soziale Konstellation betrifft, aber was die mögliche Symmetrie der Kenntnisse des Wissens und des Bildungsstandes betrifft, könnte sie der Fall sein. Und wenn sie der Fall ist, das heißt, wenn sie hervorragend vorbereitet sind, dann entwickelt sich oder kann sich eine Prüfung eben auch zu einem Gespräch zwischen Experten auf diesem Felde entwickeln. Das sind dann die besten Prüfungen, die man sich eben vorstellen kann. Wenn es so läuft, dann macht das auch richtig Spaß, selbst zu prüfen, was sonst die unangenehmste Tätigkeit ist, die man sich im Rahmen dessen, was man an der Universität so tut, vorstellen kann, jedenfalls aus meiner Sicht. Aber Sie sehen daran, Asymmetrie ist etwas, was am Anfang steht und unausweichlich ist sozusagen für Lehr-Lern-Konstellationen und soll in eine symmetrische Struktur überführt werden. Das heißt, Unidirektionalität, sternförmige Topologien sind in Ordnung für bestimmte Phasen von Lehr-Lern-Prozessen. Nämlich für Eingangsphasen, für Phasen, in denen ein Wissen überhaupt erst noch dargestellt werden soll. Und sie sind sozusagen in zunehmendem Maße zurückzunehmen zugunsten anderer Konstellationen, die immer mehr Raum einnehmen sollten im Lehr-Lern-Prozess, nämlich zugunsten von Konstellationen, in denen das die angebotenen Inhalte, die Ihnen zur Verarbeitung angebotenen Inhalte eben von Ihnen dann aktiv aufgenommen werden, diskutiert werden mit anderen Lernenden, mit dem Lehrenden und schließlich eben dazu führen, dass die Ausgangssituation, die asymmetrische Ausgangssituation zugunsten einer symmetrischen Situation überwunden ist. Das ist das Ziel und insofern bedeutet es nicht eine Alternative, dass man sagen kann, guter Unterricht muss einer sein, der voll vermascht und bidirektional ist, um es in technischen Kategorien auszudrücken, oder wo die Kommunikation voll vermascht ist und bidirektional ist. Und schlechter Unterricht ist eben einer, wo eine sternförmige Topologie herrscht und die Vermittlungsstruktur unidirektional ist, sondern es kommt darauf an, in welcher Phase von Lehr-Lern-Prozessen wir uns befinden und was für diese Phase benötigt wird. An der Universität haben wir entsprechend ein hohes Maß an Frontalunterricht, vor allen Dingen in den Eingangsphasen des Studiums, und ein geringeres Maß bzw. eine Ablösung dieser Konstellationen zugunsten eben von seminarförmigen, projektförmigen Lehr-Lernstrukturen dann im fortgeschritteneren Studium oder im Hauptstudium. Das bedeutet nicht, diese Begründung, die ich Ihnen gegeben habe, bedeutet natürlich nicht, dass damit die Problematik der Vorlesung, die eben aus dieser Konstellation resultiert, nicht mehr existiert. Sie existiert trotzdem weiter und sie ist etwas, was eben die Lerneffizienz bei aller Begründung, die man dafür angeben kann, für eine solche Struktur tatsächlich in Frage stellt. Nicht zuletzt deswegen versuchen wir ja auch durch die Konstruktion einer Dual-Mode-Vorlesung Elemente hinzuzufügen zur Vorlesung, die eben diese Schwächen der Vorlesung wenigstens ein Stück weit zu kompensieren geeignet sein könnten. Natürlich hilft alles nichts, helfen all diese Ermöglichungen, auch technischen Ermöglichungen, nichts, wenn Sie es nicht in Anspruch nehmen. Also wir können eine technische Ermöglichung von bidirektionaler Kommunikation, von Vollvermaschung der sozialen Beziehungen schaffen. Und wir haben dies ja auch getan mit dem interaktiven Skript im Kontext dieser Vorlesung. Wenn Sie es nicht nutzen, dann bleibt es bei der sternförmigen Topologie und dann bleibt es bei der Unidirektionalität der Kommunikation. Technisch lässt sich das nur ermöglichen, aber nicht durchsetzen. Auch das nochmal von Ihnen bitte zu verstehen als ein Appell, das interaktive Skript auch tatsächlich in dem intendierten Sinne zu nutzen. Ich komme jetzt zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung, der mit Kompatibilität überschrieben ist. Ich komme nochmal zurück auf diese bidirektionale Kommunikationsstruktur, hier eine Face-to-Face-Struktur, wo zwei Menschen miteinander sprechen, eine Lehrende und ein Kind, das lernt. Beide sind in einer solchen Struktur Sender und Empfänger, wenn wir das in diesen Kategorien ausdrücken wollen. Sie sprechen miteinander und das, was sie einander jeweils mitteilen, nimmt wiederum aufeinander auch Bezug. Das heißt, es gibt zwischen den Worten, die vom Sender der Lehrenden zum Empfänger, dem Kind, geschickt werden, und den Worten, die das Kind der Lehrerin schickt, eine Beziehung. Sie beziehen sich inhaltlich aufeinander, obwohl sie technisch getrennt sind, diese beiden Kommunikationswege. Sie sind technisch getrennt, aber inhaltlich aufeinander bezogen. Was nicht entsteht, ist dies. Eine gemeinsame Rede. Das wäre, wenn wir sozusagen dann letztlich im Chor sprechen wollen, in sehr altertümlichen Szenarien von Unterricht gibt es das noch, dass man also dann, nachdem etwas vermittelt worden ist und der Unterricht stattgefunden hat, dann im Chor gemeinsam die Erkenntnis ausgesprochen wird. Da wird also so etwas versucht, ja, im Sprechen das Gemeinsame zu fassen, indem man eben im Chor spricht. Wenn wir miteinander irgendwo kommunizieren und zu einer gemeinsamen Überzeugung glauben, gelangt zu sein, machen wir das in der Regel nicht, dass wir das sozusagen nochmal im Chor rekapitulieren, was unsere gemeinsame Auffassung ist. Das würde uns schon etwas eigenartig anmuten, das im Chorsatz zu fassen. Aber eigentlich wäre das dieser Kommunikationsform, nämlich der Face-to-Face-verbalen Kommunikation, die angemessene Weise, die Gemeinsamkeit zum Ausdruck zu bringen, zu der man glaubt, gelangt zu sein. Tatsächlich bleiben die beiden Reden getrennt voneinander. Die Rede der Lehrenden und die Rede des Lernenden bleiben getrennt voneinander, und es gibt nur eine Annahme auf beiden Seiten, dass das Getrennte ein hohes Maß an Übereinstimmung hat. Das ist also zwischen dem, was beim Kind sich herausbildet an Verständnis, und dem, was bei der Lehrerin an Lehrintentionen vorlag, eben eine Deckung, eine weitgehende Deckung besteht. Wie gesagt, das wird nicht in einem gemeinsamen Produkt zum Ausdruck gebracht, etwa eben einem Sprechen im Chor. Dennoch ist dies unterstellt, dass es eine Einheit gibt von Mitteilungs- und Verständnismedium. Das Medium hier, die gesprochene Sprache. Wobei es eben problematisch ist, hier in diesem beim Miteinander sprechen von dem Medium zu sprechen. Es gibt eben dies eine Medium nicht, in dem sich sowohl die Mitteilung als auch das Verständnis dieser Mitteilung manifestiert. Das ist anders, wenn das, was dort als Gemeinsames gefasst wird, tatsächlich auch einen Ausdruck erhält, einen gemeinsamen Ausdruck erhält, auf den sich dann beide beziehen können. Also wenn man beispielsweise einen Text formuliert, einen gemeinsamen Text formuliert, ich hatte das eben karikiert, mit dem man dann im Chor spricht, aber sowas Ähnliches, auch wenn er dann nicht im Chor gesprochen wird, ist ja, wenn man diesen Text als das Ergebnis des Verständigungsprozesses auffasst und sagt, auf diesen Text, auf diesen gemeinsamen Text kann sich sowohl der Mitteiler als auch derjenige, der diese Mitteilung versucht hat zu verstehen und glaubt, sie verstanden zu haben, beziehen. Wir hätten dann in einem solchen Text, sofern er schriftlich etwa niedergelegt wird, tatsächlich einen gemeinsamen Ausdruck, sowohl für die Mitteilung als auch für das Verständnis. Und beide können sich darauf beziehen. Ich nehme damit auch ein wenig schon vorweg, was in der kommenden Woche dann nochmal intensiver diskutiert werden wird, nämlich inwiefern Kommunikation etwas mit Produktion eigentlich zu tun hat. Also inwiefern eine Kommunikation, in der es um Lernen geht und um die Vermittlung von Lehren und Lernen oder auch der Lernenden untereinander, etwas damit zu tun hat, dass man ein gemeinsames Produkt hervorbringt. Also in einem gewissen Sinne kann man hier schon davon sprechen, dass dieser Kommunikationsprozess auch ein Produktionsprozess ist. Wir produzieren sozusagen ein gemeinsames Medium. Wir produzieren ein gemeinsames Medium, gemeinsam in dem Sinne, dass sowohl der Mitteiler als auch der Empfänger in diesem Medium ihre Mitteilung bzw. ihr Verständnis der Mitteilung angemessen repräsentiert finden. Das ist eigentlich das, was wir unter einem Kommunikationsmedium verstehen. Diese Einheit von Mitteilungs- und Verständnismedium. Das bedeutet, dass die Verständigung in diesem Falle, so, wenn wir den Verständigungsprozess und das Medium so betrachten, mittels eines solchen gemeinsamen Mediums erfolgt. Bei der gemeinsamen Rede ist das schwierig. Bei dem gemeinsamen Text ist es möglich, den zu produzieren, also aufzuschreiben, irgendwo festzuhalten, vielleicht auch zu drucken. Es können auch andere Produkte sein, die wir erzeugen und in denen wir unsere Gemeinsamkeit manifestieren. Wir können eine Grafik gemeinsam erstellen. Wir können einen Film drehen, in dem eine gemeinsame Überzeugung zum Ausdruck kommt und alle Mitautoren dieses Produktes sagen, darin finde ich mich wieder, finde ich mich mit meinen Intentionen wieder. Insofern ist das Produkt ein Medium der Kommunikation oder kann ein Produkt ein Medium der Kommunikation sein und umgekehrt ist das Medium der Kommunikation immer auch im gewissen Sinne als ein gemeinsames Produkt zu verstehen und zu interpretieren. Das ist die Art, wie wir Medien auch in der Regel eigentlich gebrauchen und wie wir und was wir meinen, wenn wir von den Medien sprechen, wenn wir von den neuen Medien und den neuen Bildungsmedien sprechen. Das sind Produkte, an denen sich sowohl Mitteilung als auch Verstehen festmachen. In diesem Fall ist es jetzt hier erstmal so, dass ich ein Medium produziert habe und das ist mein Mitteilungsmedium. Also nehmen wir mal die Folien als Medium, die Sie hier jetzt projiziert sehen und die Sie sich auch downloaden können. Diese Folien sind also mein Produkt. Ich habe das produziert. Und sofern Sie in diesen Folien oder mit diesen Folien etwas in dem Sinne anfangen können, dass sie Ihnen helfen, zu verstehen, worum es geht, wie Zusammenhänge zu sehen sind und so weiter, dann sind diese Folien für Sie ebenfalls ein Medium, nämlich ein Medium Ihres Verstehens. Für mich sind sie das Medium des Mitteilens, für Sie sind sie das Medium des Verstehens. Sie sind kein gemeinsames Produkt, weil Sie an den Folien nicht mitgearbeitet haben, was prinzipiell natürlich möglich wäre, wenn Sie beispielsweise mir eine Mitteilung schicken würden oder mich ansprechen würden und sagen, die Folie da und da verstehe ich nicht. Sollte man das nicht besser so und so machen? Und ich denke darüber nach und denke, ja, stimmt, hat sie oder hat er eigentlich recht, mache ich in Zukunft anders. Dann entsteht eine andere Art der Folie, die tatsächlich ein gemeinsames Produkt ist. Bei den Folien machen wir das hier so nicht, auch nicht bei meinem Skripttext, jedenfalls nicht unmittelbar. Ihre Rückmeldungen zu meinem Text werden erst für die kommenden Generationen von Studierenden bedeutsam, wenn ich mir das nämlich dann zu Herzen nehme, und das tue ich, und entsprechend mein Skript umschreibe, dann haben Sie sozusagen indirekt daran mitgewirkt, dass dieses Skript sich verändert. Es ist nicht mehr nur mein Produkt, sondern es ist auch ein Produkt Ihrer Intervention. Insofern entsteht da etwas, auch wenn Sie selber später damit nicht mehr zu tun haben, sondern andere Studierende dann mit diesem so modifizierten Skript zu tun haben. Aber im Rahmen dieser Vorlesung hier haben wir schon das interaktive Skript eben auch als ein gemeinsames Produkt im gewissen Sinne. Denn dort entsteht etwas. Dort entstehen Texte, die von Ihnen produziert werden, die von anderen rezipiert werden. Für Sie sind es Mitteilungsmedien, diese Texte. Für andere sind es Verständnismedien, soweit Sie sie verstehen. Wenn Sie sie nicht verstehen, produzieren Sie wiederum ein Mitteilungsmedium, in dem dann beispielsweise ein Einwand zu einem Beitrag von Ihnen formuliert ist, auf den Sie wieder Bezug nehmen können. Und wenn wir dies zusammennehmen, nämlich dass als Produkt nicht die einzelnen Beiträge nehmen, sondern die gesamten Diskussionen, die dort entstanden sind, dann ist dies ein gemeinsames Produkt, in dem sich ein Verständigungsprozess tatsächlich abbildet. Insofern ist das interaktive Skript ein ganz, ganz wichtiges Medium für die Vermittlung von Lehren und Lernen im Kontext dieser Dual-Mode-Vorlesung. Ein Beispiel für das, was ich damit meine, und auch wenn ich von Vermittlung von Lehren und Lernen spreche, als Kommunikationsprozess. Und was ich damit meine, dass ein solcher Prozess über ein Medium vermittelt ist. Ein Medium, das ein gemeinsames Produkt darstellen kann. Wenn das Medium nur mein Produkt ist, ist es ein bisschen naja, ich will nicht sagen Glückssache, ob es auch für Sie ein Verständnismedium ist. Es ist mein Mitteilungsmedium, das habe ich ja unter Kontrolle und ich sehe mich darin richtig ausgedrückt. Das kann ich revidieren, indem ich dann denke, oh gut, da habe ich mich aber doch missverständlich ausgedrückt, dann werde ich es modifizieren, klar. Aber erstmal denke ich, ja, das ist ein adäquater Ausdruck dessen, was ich mitteilen möchte. Ob es für Sie auch ein Verständnismedium ist, also insofern insgesamt dann ein Verständigungsmedium zwischen Ihnen und mir ist, das kann ich hoffen, aber das weiß ich nicht wirklich. Beim interaktiven Skript sieht das etwas anders aus. Das ist eben ein Medium, wo das nicht nur Hoffnung ist, sondern wo das aufgrund Ihrer eigenen Beiträge, die Sie dazu leisten, sich tatsächlich manifestieren kann. Jedenfalls, soweit eine Verständigung überhaupt möglich ist und stattfindet. Ich denke, dass dies eine ziemlich wichtige Einsicht ist in Bezug auf das, was wir unter Kommunikations- und vor allen Dingen Lehr-, Lern-, Bildungsmedien verstehen. Dass sie immer diese Einheit von Mitteilungs- und Verständnismedium sind und insofern dann zusammengenommen Verständigungsmedien sind. Und dass sie dies umso besser sein können, je mehr Möglichkeiten die Lernenden haben, an diesem Medium selbst mitzuarbeiten, es selbst mitzuproduzieren. Und dazu muss man technische Voraussetzungen und Möglichkeiten schaffen. Und da ist dann die Fantasie, die didaktische und technische Fantasie gefordert, in Bezug darauf, was es denn da für mögliche Unterstützungen von solchen gemeinsamen Prozessen der Erstellung, Hervorbringung von Verständigungsmedien in Lehr-Lernprozessen geben könnte. Das Beispiel der Face-to-Face-Kommunikation hatte als Medium das gesprochene Wort im Blick. Das gesprochene Wort, also das, was tatsächlich gesagt wird, hat aber eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Und damit kommen wir jetzt etwas näher an das heran, was mit der Überschrift Kompatibilität gemeint ist. Obwohl wir hier noch gar keine Technik im Blick haben, sondern sozusagen noch die also Technik in dem primitivsten Sinne dessen, was wir in unserer leiblichen Ausstattung mitbringen. Wir haben Stimmbänder, wir haben Gehör, das heißt, die technischen Voraussetzungen sind gegeben, dass wir uns verständigen können. Wir hatten schon gesagt, diese Möglichkeit der Verständigung setzt aber voraus, dass wir eben uns aufeinander auch inhaltlich einlassen und dass wir dies nicht nur als einen technischen Prozess des Austausches verstehen. Damit kommt nun aber ins Spiel, dass für die Ermöglichung von Verständigung eine Bedingung gegeben sein muss. Und zwar nicht nur diese technische Bedingung, dass wir eben über Stimmbänder und über Ohren verfügen, sondern in einem anderen Sinne benötigen wir ebenfalls noch eine, ja, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, technische Voraussetzung, vielleicht ja, es ist aber dann keine technische Voraussetzung im materiellen Sinne, sondern das ist eine immaterielle technische Voraussetzung, nämlich, dass wir alle über Sprache verfügen. Und über Sprache zu verfügen ist nicht dasselbe wie über Stimmbänder und über Ohren zu verfügen, sondern dies setzt voraus, dass wir eben uns, und jetzt kommt ein anderer Medienbegriff ins Spiel, im Medium der Sprache artikulieren können. Dass wir uns im Medium der Sprache bewegen, ausdrücken können. Das heißt, wir müssen in einer Sprache auch aufgewachsen sein, sozialisiert sein, damit wir diese Sprache sprechen können. Dieses Medium der Sprache können Sie nirgendwo dingfest machen. Das gibt es nirgendwo. Irgendwo, dass man sagen kann, da drüben ist es. Also beispielsweise in irgendeiner Bibliothek findet man die Sprache. Die Sprache ist nirgendwo greifbar. Und dennoch bildet sie das Medium, in dem wir uns überhaupt nur dann eben sprachlich verständigen können. Wir sprechen also in zweierlei Hinsicht von Medium. Und es ist wichtig, das sowohl zu unterscheiden als auch aufeinander zu beziehen. Wir sprechen von den vielen Medien, die wir gebrauchen, wenn wir miteinander etwa kommunizieren. Das ist dann das, was wir tatsächlich sagen, was wir tatsächlich schreiben, was ich tatsächlich an Folien produziere, an Skripten produziere und so weiter. Das sind die Medien, mit denen wir dann tatsächlich umgehen. Die kann man sehen, die kann man in die Hand nehmen, die kann man hören, die kann man lesen und was weiß ich was damit machen. Die kann man verändern, die werden produziert. Das sind die vielen Medien. Diese vielen Medien allerdings sind selbst wiederum ermöglicht. Und sie sind wiederum in einem umfassenderen Medium ermöglicht. Und insofern sprechen wir von etwa der Sprache als dem Medium, in dem wir uns ausdrücken können, und den Texten beispielsweise, die wir tatsächlich schreiben und lesen, als den Medien, über die wir uns dann tatsächlich verständigen. Es gibt also ein Medium, über das wir uns vermitteln, und ein Medium, in dem wir uns vermitteln. Ein Medium, das die vielen Medien ermöglicht. Die Sprache ermöglicht die vielen sprachlichen Medien. Die Informationstechnik oder Informationstechnologie ermöglicht die vielen computergestützten, netzwerkgestützten Medien. Das Medium des Bildes ermöglicht uns die vielen bildlichen Darstellungen von Inhalten. Es ist damit vielleicht auch schon deutlich, was das für Bildung bedeutet. Damit wir uns sprachlich verständigen können, damit wir uns über Bilder verständigen können, damit wir uns über die technischen Möglichkeiten, die uns die Informationstechnik zur Verfügung stellt, verständigen können, müssen wir uns im jeweiligen Medium bewegen können, souverän, autonom bewegen können. Wir müssen also über Sprache verfügen, in dem Sinne, dass wir uns in ihr bewegen können. Wir müssen über Informationstechnik verfügen, in dem Sinne, dass wir uns in diesem Medium bewegen können. Die von ihm angebotenen Möglichkeiten in Anspruch nehmen können. Insofern geht es also dann nicht nur darum, dass wir lernen, etwa mit den jeweiligen Geräten umzugehen, mit den jeweiligen Medien, den vielen Medien umgehen zu können, sie lesen zu können, sie analysieren zu können, sie verstehen zu können, sondern vor allen Dingen und fundamentaler geht es darum, dass wir uns in dem jeweiligen grundlegenden und umfassenden Medium bewegen können, das diese vielen Medien dann überhaupt erst ermöglicht. Das ist ganz selbstverständlich, dass wenn man nicht sprechen gelernt hat, dass dann eben die Beteiligung an sprachlicher Kommunikation nicht möglich ist. Und wenn man nicht gelernt hat, was Informationstechnik ist, dann kann man sich in diesem Medium nicht bewegen. Jedenfalls nicht so bewegen, dass man es, dass man sich in ihm so ausdrücken kann, dass man bezogen auf die eigenen Ausdrucksformen sagen kann, darin habe ich mich angemessen zum Ausdruck gebracht oder habe ich meine Intention, meine Mitteilungsintentionen angemessen zum Ausdruck gebracht. Jetzt sage ich die Sprache, aber die Sprache in dieser Abstraktheit gibt es auch wieder nicht, sondern es gibt viele Sprachen, sehr unterschiedliche Sprachen. Insofern bedeutet in der Sprache sich ausdrücken zu können, konkret immer in einer bestimmten Sprache sich ausdrücken zu können oder in mehreren bestimmten Sprachen sich ausdrücken zu können. Damit wird dann auch schon klar, dass auch dieser erweiterte Medienbegriff, den man zunächst mal als einen Begriff der Ermöglichung verstehen kann, auch immer etwas Einengendes und Beschränkendes hat. Und dass diese Ermöglichungsdimension dieses Mediums, etwa der Sprache, auch immer eine einschränkende Dimension ist. Also bezogen auf die deutsche Sprache lässt sich sagen, ich kann eben im Medium der deutschen Sprache nur ausdrücken, wofür die deutsche Sprache mir die Möglichkeiten bereitstellt. Ich bin also angewiesen etwa auf den Wortschatz, auf die Satzbaumöglichkeiten, die eben diese Sprache mir spezifisch anbietet. Und bestimmte Dinge, Inhalte, lassen sich vielleicht in der einen Sprache nicht so gut ausdrücken wie in der anderen Sprache. Wir merken das immer, wenn es um Übersetzung geht zwischen zwei Sprachen, dass wir mit bestimmten Schwierigkeiten da zu tun haben, in einer anderen Sprache ganz angemessen auszudrücken, was in der einen Sprache als angemessen ausgedrückt uns erscheint. Also da gibt es Übersetzungsschwierigkeiten, die eben damit zu tun haben, dass der Ermöglichungsrahmen und aber auch der damit immer verbundene Einschränkungsrahmen eben zwischen verschiedenen Sprachen unterschiedlich ist. Und das gilt natürlich auch für die Technik, die wir einsetzen. Die Technik, neue Technologien geben uns immer auch neue Möglichkeiten, die wir ohne sie nicht hatten. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten durch die technischen Gegebenheiten auch immer eingeschränkt. Und jetzt komme ich eben zum Begriff der Kompatibilität. Ich spreche zunächst mal allerdings noch nicht von Technik, sondern bleibe mal bei Sprache. Wir müssen, um uns miteinander verständigen zu können, hier sprachlich kompatibel sein, könnte man sagen. Ich muss über die sprachlichen Mittel verfügen, über die auch Sie verfügen und umgekehrt. Sonst sind wir auf der Ebene der Sprache und der sprachlichen Verständigung nicht kompatibel. Also wenn hier lauter Franzosen zum Beispiel sitzen würden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dann wären wir nicht kompatibel. Das, was ich sage, könnten Sie nicht verstehen und ich könnte mich Ihnen nicht vermitteln. Wir sind nicht kompatibel, heißt das. Und das können wir jetzt eben auch auf die Technik übertragen, die wir einsetzen. Ganz generell können wir natürlich sagen, die Informationstechnologie als umfassende allgemeine Technologie bietet uns eben bestimmte Möglichkeiten und sie begrenzt auch unsere Möglichkeiten. Indem wir sagen, welche Möglichkeiten bietet sie uns denn, sagen wir damit gleichzeitig auch schon, was damit ausgeschlossen ist. Die I&K-Technologie, Moment, ich springe mal eben vor, kann uns generell nur digitalisierte Inhaltsrepräsentationen zur Gestaltung anbieten. Was damit also nicht möglich ist, sind Inhaltsrepräsentationen, die sich der Digitalisierung aus irgendwelchen Gründen entziehen. Also was wir nicht digitalisieren können, können wir über dieses Medium auch nicht repräsentieren. Ob das überhaupt eine Einschränkung ist, darüber kann man diskutieren. Also vielleicht kommt man ja zu der Erkenntnis, dass sich alles, was es in dieser Welt zu lernen geben kann, auch digitalisieren lässt. So eine digitale Repräsentationsform bringen lässt. Das ist eine grundsätzliche Diskussion, ob das wohl so geht oder wo die Grenzen dafür sind, die jetzt an dieser Stelle hier auch nicht zu führen ist. Worum es mir hier nur geht, ist, dies ist auf der einen Seite eben Ausdruck dessen, was möglich ist. Alles, was sich digitalisieren lässt, können wir in diesem Medium auch zum Ausdruck bringen oder können wir in diesem Medium repräsentieren. Und gleichzeitig, wie eng das dann auch sich auswirken mag oder auch nicht, alles, was sich nicht digitalisieren lässt, lässt sich eben in diesem Medium dann auch nicht repräsentieren. Nun kommt allerdings etwas weiteres dazu. So wie ich vorhin gesagt habe, konkret bestehen die sprachlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, immer eben in den sprachlichen Möglichkeiten einer bestimmten Sprache, eben des Deutschen oder einer anderen Sprache. So gilt dies natürlich auch für die Informationstechnologie. Die allgemeine Aussage, die ich eben gemacht habe, was immer sich digitalisieren lässt, wird nun so konkret im Hinblick darauf, welches denn die jeweils gültigen technischen Standardisierungen sind, an die wir uns halten müssen, wenn wir tatsächlich bei gegebener Technik, mit der wir operieren, wenn wir tatsächlich in diesem Medium der Informationstechnik etwas repräsentieren wollen, einen Inhalt repräsentieren wollen. Und da kommen wir eben jetzt auf das Problem der Kompatibilität zu sprechen, das wir im eigentlichen Sinne mit diesem Begriff auch assoziieren. Wenn wir jetzt hier beispielsweise die Online-Angebote im Rahmen der Dual-Mode-Veranstaltung Ihnen zur Verfügung stellen, dann geschieht dies unter Berücksichtigung ganz bestimmter technischer Standardisierungen und Normen. Das heißt, die Dateien werden in bestimmten Formaten, die Dokumente, die Dateien werden in bestimmten Formaten produziert. Wir müssen uns, wenn wir dies ins Netz bringen wollen, an die Konventionen halten, die im Netz gelten, damit die Browser, die Sie jeweils zu Hause zur Verfügung haben, auch tatsächlich auf diese Inhalte zugreifen können und sie Ihnen sichtbar machen können. Sie müssen mit den entsprechenden Hardware und mit der entsprechenden Software ausgestattet sein, die wiederum ebenfalls diesen Konventionen entsprechen muss, die sich an diese Standardisierungen und Normierungen halten muss. Das heißt, damit das Ganze funktioniert, müssen wir, Sie und wir, kompatibel sein, technisch kompatibel sein. Wenn Sie dies sind, funktioniert dies alles. Wenn Sie dies nicht sind oder soweit Sie dies nicht sind, funktioniert dies alles eben nicht. Dass das eine tatsächlich nennenswerte Hürde ist für die Vermittlung, für die technische Vermittlung der Lehr-Lern-Prozesse, das dürfte Ihnen allen klar sein, neben den Hürden, die auf der Ebene liegen, dass man überhaupt erstmal sich damit zurechtfinden muss mit dem Umgang dieser Technik, müssen Sie eben immer auch dafür sorgen, dass der Browser bei Ihnen auf dem neuesten Stand ist, dass die Plugins installiert sind, die benötigt werden, dass die auf unserer Seite jetzt, dass die Grafiken in dem entsprechenden Format auch tatsächlich hochgeladen werden, dass dann von auf Ihrer Seite, von Ihrer Software dann auch wieder dargestellt werden kann und so weiter und so fort. Also da gibt es dann immer wieder auch Schwierigkeiten, weil unterschiedliche Browser im Spiel sind, unterschiedliche Generationen von Browsern auch im Spiel sind, nicht alle Plugins zur Verfügung haben, dass Browser sich nicht an selbst wiederum sich nur in unterschiedlichem Maße an die Standards halten, die etwa für die Darstellung von Webseiten international vereinbart sind und so weiter und so fort. Also das Kompatibilitätsproblem ist ein erhebliches und schränkt eben die Freiheit der Kommunikation in diesem Medium ganz erheblich ein, schränkt auch unsere Ausdrucksmöglichkeiten selbstverständlich ein. Nur das, was diesen Standardisierungen genügt und soweit wir auch über die technischen Mittel verfügen, in diesen Standards zu produzieren, können wir auch Angebote machen, also Mitteilungsmedien produzieren, die dann auf Ihrer Seite, sofern sie entsprechend kompatibel sind, genutzt werden können als Verständnismedien, sodass sie dann insgesamt hoffentlich zu Verständigungsmedien werden, was nur ein umfassenderer Ausdruck für das ist, was wir als Lehr-Lern-Medien oder Bildungsmedien auch bezeichnen. Also das Medium im weiteren Sinne ist immer ermöglichend und begrenzend. Zugleich ist es prinzipiell begrenzend, in dem Sinne, dass Sprache eben nur Sprachliches und nicht zum Beispiel Bildliches ausdrücken kann, dass Informationstechnik eben nur digitalisierbare Inhalte darstellen kann. Aber es ist eben auch jeweils noch konkret begrenzend auf dem Stand der jeweilig tatsächlich verfügbaren Technik und der dort geltenden technischen Standardisierungen und Normierungen. Was dann nachher etwa für den Einsatz neuer Medien in Bildungsprozessen in Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen, falls das mal auf Sie zukommt, auch ein ganz erhebliches praktisches Problem ist. Immer dafür zu sorgen, dass alle, die teilhaben sollen, auch tatsächlich kompatibel sind. Die Partizipation, von der in der vergangenen Woche die Rede war und die da bezogen war auf diese generellen Netzwerktopologien und Vermittlungsrichtungen, Bidirektionalität, Unidirektionalität. Die Partizipation wird also nochmal weiter, oder die Möglichkeit zur Partizipation wird eben nochmal weiter auch bedingt, begrenzt, beschränkt durch das Problem der Kompatibilität. Ja, damit bin ich für heute durch. Sie haben gesehen, ich habe ein paar Folien irgendwie übersprungen, aber können Sie sich ja so nochmal angucken. Das, was da drauf stand, habe ich im Vortrag jedenfalls mit behandelt. Auch heute also bin ich wieder etwas schneller fertig geworden als geplant. Ich nehme an, es ist ähnlich wie in der vergangenen Woche, dass Sie dies nicht furchtbar bedauern.